Podcaster-Kollegen verarschen. Ja, ich habe Aufnahme gestartet.
Blöd, Mann. Wer hat den eigentlich eingeladen?
Ich bin der Neue, ich darf das.
Zack, Abmahnung. Das ist das zweite Mal da schon, hat er sich unbeliebt gemacht.
Nee, also 3 Rügen, 1 Tadel, 3 Tadel raus.
Wow. Das sind neuartige Lernmethoden.
Wieso, so regelt er das zu Hause, ne?
Ja, sicher.
Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Science-Fiction-Universum. Grüezi, Servus und Hallo. Ich bin zwar kein Bayer, aber ich hatte trotzdem mal Lust, auch unsere Hörerschaft aus dem Süden der Republik einen lieben Gruß dazulassen. Und international geht es natürlich auch beim Götterkomplex zu, und zwar aus dem tiefsten Westfalen, aus einer kleinen Stadt an einem herrlich unaufgeregten Fluss. Von daher kommt er und ich begrüße ihn, das westfälische Urgestein. Hallo Otti.
Hi, schönen guten Tag da draußen. Jetzt habe ich voll Bock auf ein Bier. Ne? Das ist zwar voll klischeebeladen, aber kaum sagst du, ne, grüß Gott, schwupps. Und ich habe hier nur so einen Tee in der Hand. Ich kriege das auch mit Tee hin. Aber auch lieben Gruß an alle Bayern da draußen und an alle anderen da draußen. Schönen guten Abend oder guten Tag.
Ja, und jetzt wird's mal so richtig exotisch, denn unser zweiter Gott wurde geboren in der DDR, aufgezogen in Westfalen und verheiratet in Stuttgart. Der deutsche Weltenbummler. Hallo Christopher.
Guten Tag zusammen.
Ja, der Philboy ist nicht anwesend. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Er verweilt nämlich mit seiner lieben Frau in seinem wohlverdienten Urlaub. Und zwar ganz weit weg auf einem ganz anderen Kontinent. Aber er lässt euch alle ganz lieb grüßen und wünscht euch und uns gutes Gelingen und ganz viel Vergnügen bei dieser Götterkomplex-Folge.
Die Weiten des Weltraums sind gigantisch, kalt, leer und gefährlich. Derjenige, der als erstes den Feind entdeckt, wird siegen. Aus Weisheiten eines Gottes von Prinzessin Irolan. Und damit hallo und ganz liebe Grüße, meine lieben Mitgötter. Ich habe gerade eure erste Folge hier zu Ende gehört. Wir haben jetzt Samstag, den 23. März, 10.30 Uhr und es nähert sich den, weiß ich nicht, 38 oder 40 Grad. Und ich war ganz beseelt. Das habt ihr ganz hervorragend gemacht. Und ich merke, ich fehle gar nicht, sondern ich genieße es einfach, mich hier zurückzulehnen und euren Ausführungen zu lauschen und bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was da an wunderbaren Konzepten, ja, bei euch herumkommt und vor allem inwiefern diese Konzepte auch die Fantasie neu beflügeln werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit und ganz liebe Grüße, ja, nach Deutschland, nach Europa, von diesem anderen Kontinent, wie Niklas das so schön sagte. Tschüss, tschüss.
Ja, Götterkomplex, wir haben gerade richtig Trouble, um es genau zu sagen, das, was wir gerade machen, hat sehr viel Konfliktpotenzial.
So ist das, genau. Unsere neue Themenreihe beschäftigt sich mit dem Thema Konflikte, Kriege und Waffen im Weltraum. Und beim letzten Götterkomplex, bei der letzten Folge im Freiflug, haben wir so ein bisschen herausgestellt, dass letzten Endes ja die Konflikte, die so entstehen, auch bedingen, welche Waffensysteme gebaut werden, wo diese Kriege stattfinden, wie sie ausgetragen werden, welche zeitlichen Distanzen da herrschen. Und wir können das alles nicht in 1-2 Folgen zusammenfassen. Das heißt, wir wollen jetzt eine Themenreihe eröffnen, in der wir uns ausschließlich erstmal mit dem Weltraumkampf auseinandersetzen. Und zwar tatsächlich, haben wir ja immer gesagt, wir wollen diese physikalischen Gegebenheiten ernst nehmen und wir wollen ein bisschen weg von Fantasy-Weltraumschlachten. Haben wir ja auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, dass uns das immer mehr so ein bisschen, ja, dass wir dann merken, ah, das hinterfragt man dann doch oder man findet es eher ein bisschen doof. Und wir haben gesagt, wir wollen schon uns damit auseinandersetzen, wie ist denn eine Schlacht, ein Weltraumkampf eigentlich tatsächlich unter den gegebenen Eigenschaften im All. Und wir haben ja heute Gott sei Dank den Ehrengast Christopher wieder hier. Und du als Laserexperte bist ja prädestiniert, um dieses erste Thema einzuleiten. Und deswegen wollen wir uns heute so ein bisschen mehr mit Waffensystemen im Weltraumkampf beschäftigen und vor allem mit dem Thema Laser.
Ganz genau. Der Christopher ist nämlich ein ausgewiesener Spezialist. Das konnte er ja schon mal in einer anderen Folge unter Beweis stellen. Lieber Christopher, letzte Folge war deine Premiere. Da bist du ja mit im Götterkomplex aufgetaucht und ja, hast dich, wie ich finde, sehr gut eingeführt. Und jetzt musst du auch schon direkt die erste Konzeptfolge hier fahren. Zur Erinnerung da draußen, Konzeptfolgen sind die Folgen, in der einer von uns loszieht, zu einem Thema recherchiert und uns dann die Ergebnisse hier präsentiert. Orti, du hattest ja gerade schon angeteasert, worum es geht. Christopher ist Laserexperte und hat sich mit Waffenlasern beschäftigt. Bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
Wow.
Okay, er muss lachen, das ist schon mal in Ordnung.
Ja, super Opener, vielen Dank, Niklas. Ja, genau. Also danke euch auf jeden Fall einmal für die Einladung und für die einleitenden Worte auch. War toll, letzte Folge dabei sein zu dürfen, auch toll, nochmal jetzt wieder dabei sein zu dürfen und diesmal auch direkt mal in einer Konzeptfolge mal das Mic auch ein bisschen länger in der Hand zu halten. Wie ihr gesagt habt, von meinem Background her bin ich ja durchaus ein bisschen bewandert, was Laser und Optik und das ganze Umfeld angeht. Und darum möchte ich jetzt das ein bisschen zweiteilig heute machen. Zum einen gebe ich jetzt am Anfang mal noch so einen kurzen Einstieg generell in das Thema, wo können Laser im Weltraum eigentlich sinnvollerweise eingesetzt werden, beziehungsweise wo wurden sie auch sinnvollerweise eingesetzt in den vergangenen Jahrzehnten. Und zum anderen natürlich gehe ich dann schwerpunkttechnisch auf Waffensysteme ein. Also sprich, was gibt es denn heute für bekannte Waffensysteme? In welcher Art und Methodik werden sie eingesetzt und wo sind eigentlich ein bisschen die Herausforderungen dabei? Um auch mal so ein bisschen noch ein Gefühl zu geben, habe ich zwischendrin auch mal so eine Beispielrechnung. Einfach, ich glaube, wenn man jetzt auch nicht spezifisch aus der Lasermaterialbearbeitung kommt, tut man sich vielleicht immer ein bisschen schwer, damit abzuschätzen, was brauche ich eigentlich für ein Setup, für Leistungen, für irgendwas, um überhaupt irgendwie Schaden anrichten zu können, um zum Beispiel mal wirklich Metall schneiden zu können oder solche Sachen. Ja.
Finde ich super spannend. Ne? Ja. In Science-Fiction siehst du halt einfach nur eine Laserkanone, die halt dann schießt, aber man macht sich keine Gedanken darum. Man nimmt es halt einfach hin und sagt, jo, wird schon passen. Aber der Aufwand, der hinter so einem gewaltigen Laser steht, der dann auch wirklich was zerstört, und zwar auch verheerend zerstört, der ist ja mir überhaupt nicht bewusst. Freue ich mich total drauf. Finde ich auch mega cool, dass du so eine Rechnung mitbringst.
Ja, absolut. Ich bin da völlig bei dir. Laser gehört zu Science Fiction ja einfach wie die Butter aufs Brot. Ich denke mal, wenn man Krieg im Weltraum mit irgendwas assoziieren möchte, dann denkt man ja sofort genau an eben das. Ne, an den Laserblaster in der Hand, an den fetten Blaster auf dem Schiff. Aber jetzt mal eine Fangfrage, die ihr bitte nicht beantworten müsst, weil die ist nicht sehr ernst gemeint. Wenn ich jetzt mit einem Laser auf ein Schiff schieße, gilt das dann auch als Materialbearbeitung?
Naja, es kommt darauf an, ob du tatsächlich in irgendeiner Form mit dem Schiff so interagierst, auf Materialebene, dass du auch irgendwas damit anrichtest. Also wenn das jetzt einfach nur daran, ich sag mal, absorbiert wird, dann ist es noch keine Materialbearbeitung. Wenn du aber so viel Energiedichte aufbringst, dass du da wirklich irgendwas mit anstellst, dann ja.
Okay, das heißt, ich könnte immer noch sagen, hey, ich habe euch nicht abgeschossen, ich habe nur euer Material bearbeitet. Aber gut, das wird jetzt soweit.
Ich war hier, ja, 2024, hat er dann so eingraviert in den Schiffsbuch.
So ein Laser-Graffiti auf der Enterprise.
Genau, wer das liest, ist doof.
Ganz genau.
Und daneben gibt's natürlich auch eine andere Möglichkeit, mit Lasern zu arbeiten. Also auch als Verteidigungs- oder allgemein Defense-Anwendung, was jetzt gar nicht mal die Zerstörung oder Bearbeitung bedingt, sondern da komme ich nachher noch zu. Man kann ja auch andere Sachen machen, wie tatsächlich Blenden. Ja, also es muss ja nicht immer zerstörend sein, es kann ja auch einfach nur störend sein, was man mit den Lasern macht.
Ja, cool, schieß mal los.
Wortwörtlich.
Gut, also, dann starten wir mal vorne. Also zuerst mal, wie gesagt, was kann man überhaupt machen mit Lasern? Laser ist ja wirklich Multifunktionswerkzeug, neben dem, was wir auch bei uns noch zusätzlich, was jetzt jenseits jeglicher Space-Application ist, machen kann. Das ist ja auch Medizinbereich und sonst irgendwas, ja. Da fängt es ja im Prinzip an. Wenn ich jetzt an den Weltraumbereich denke, klar, erstens Thema Kommunikation. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Laserkommunikation ist eine tolle Sache. Da gehe ich gleich noch mal ganz kurz ein bisschen näher drauf ein. Es gibt aber noch andere Anwendungen wie Laser Ranging, wie es genannt wird. Das ist eine Methodik, ein Verfahren, wo sich der Laser für eignet, um Positions- und Entfernungsmessungen vorzunehmen, zum Beispiel auch für Satelliten, aber auch für andere Objekte, die im Weltraum unterwegs sind, auch über längere Distanzen, wirklich festzustellen, wo genau sind die denn, wie bewegen die sich, und zwar mit einer sehr hohen Präzision. Man kann mit den Lasern auch Umwelt- und Fernerkundung machen. Ich glaube, das hatte Niklas auch mal irgendwann auch mal erwähnt in einer Folge. Man kann topologische Aufnahmen von Planeten zum Beispiel machen. Gehe ich gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein. Es gibt noch andere wissenschaftliche Zwecke. Ich sag mal Gravitationswellen. Ja, würde ich noch gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Lasermaterialbearbeitung generell. Ich meine, ihr habt schon mal auch Folgen, glaube ich, gehabt, in denen ihr auch über Planetenbearbeitungen gesprochen habt.
Terraforming des Mars.
Ja, genau, Terraforming.
Da
genau.
Würde mich deine Rechnung nochmal interessieren. Das ist mir nämlich in dieser Folge nochmal aufgefallen, dass wir so ganz lapidar über diesen Laser gesprochen haben, aber überhaupt nicht über den Energieaufwand dieses Lasers und wie realistisch der ist.
Ich wollte das eigentlich in einer ruhigen Minute mal nachrechnen, was ihr da gemacht habt, aber das habe ich bisher noch nicht.
Nein, um Gottes Willen, also das ist jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, dass du sagst, ach im Übrigen, das habe ich eben durchkalkuliert, aber...
Reines eigenes Interesse.
Auch einer mit der Gründe, warum wir dich natürlich gecastet haben für den Götterkomplex, weil wenn jemand sagt, ihr habt eine Folge gemacht, in dem ein riesiger Laser vorkommt und ich mache es einfach mal zum Hobby, es auszurechnen, wie viel Energie der Laser braucht, Alter, dann bist du so ein Nerd, du gehörst dir einfach hin.
Ich habe das ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir das angeteasert hatten, in meinem früheren Berufsleben, also noch in meiner alten Wirkungsstätte, habe ich mich ja auch wirklich mit Lasermaterialbearbeitung beschäftigt. Natürlich für andere Applikationen, ja, aber irgendwie Schweißen, Glas schneiden und solche Sachen. Aber ja, Lasermaterialbearbeitung war tatsächlich mein Beruf.
Cool.
Genau, okay, gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, noch mal kurz ein paar Sätze zur Kommunikation. Ich meine, wir hatten das schon mal ein bisschen ausführlicher, aber vielleicht noch mal so ein paar Eckdaten. Das Tolle bei Laserkommunikation ist im Gegensatz zu anderen konventionellen Methodiken, die es gibt, dass es eine sehr hohe Datenrate ist, die man übertragen kann. Es ist grundsätzlich deutlich abhörsicherer und wenn man das noch quantenverschlüsselt, dann ist es nahezu vollständig abhörsicher. Ein großer Vorteil der Laserkommunikation. Man kann über relativ hohe Reichweiten kommunizieren, auch im Vergleich zu anderen Technologien. Und das wurde jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, von der NASA des Deep Space Optical Communications Programm mit dem Psyche, was dafür genutzt wurde. Da wurde, glaube ich, schon über 30 Millionen Kilometer, glaube ich, schon ein Link hergestellt. Das soll noch ausgebaut werden auf bis zu, wenn ich es richtig recherchiert hatte, auf bis zu 0,4 astronomische Einheiten, also sprich 0,4 mal die Distanz zur Sonne, also 60 Millionen Kilometer.
Ah, krass.
Und das auch durchaus mit einer angemessenen Datenübertragung. Ja. Also das ist natürlich wirklich, das funktioniert dadurch, dass auch die Bodenstation einen relativ großen Durchmesser hat und auch das Sendeterminal im Space entsprechend großes Terminal ist, beziehungsweise eine große Apertur hat. Aber ja, das sind die Möglichkeiten, die man damit hat.
Das ist dadurch begründet, dass der Laserstrahl ja quasi über die Distanz in meinem Verständnis immer größer wird, ne, und nicht so ganz punktgenau auf ein kleines Terminal diese Informationen pointieren kann, sondern letzten Endes, je größer, ne, sozusagen die Auffangschüssel in meinem Kopf, ne,
genau.
Umso mehr Daten kommen dann auch an und dadurch wird dann auch die Datenrate mitbestimmt. Ne?
Genau so ist es. Und das Thema Kollimation oder Fokussierung, also wirklich auf den Punkt bringen eines Laserstrahls, das ist natürlich auch ein Thema für die Materialbearbeitung beziehungsweise für den Einsatz von Waffen. Ja? Also das ist ein ähnliches Phänomen, ein ähnlicher physikalischer Zusammenhang, der auch eine starke Limitierung darstellt. Und zu dem kommen wir dann nachher auf jeden Fall auch noch.
Ja, cool, freue ich mich drauf, ja.
Nochmal ganz kurz vielleicht zum Thema Umwelt- und Fernerkundung. Das hatte ich jetzt vorhin schon mal kurz angerissen. Das funktioniert im Prinzip auch so, dass man Lichtimpulse auf eine Oberfläche lenken kann. Die werden da reflektiert und zurückgeschickt. Und dadurch, dass man die Lichtgeschwindigkeit ja sehr genau kennt, kann man über dieses Verfahren, wo dann über die Zeitmessung, wie lange das Licht gebraucht hat für Hin- und Rückweg, kann man dann zurückrechnen, wie dann die Oberfläche topologisch aufgebaut ist von dem Objekt, was man dann gerade beschossen hat. Ja? Mhm. Und so kann man quasi von der Ferne auch Oberflächen sozusagen 3D topografieren. Und das nochmal als Fernerkundungsanwendung. Und das mit den wissenschaftlichen Zwecken, Gravitationswellennachweis ist ja zum Beispiel ein so ein Punkt, wo der Laser eingesetzt wird mit Hilfe der optischen Interferometrie, so heißt das Verfahren. Interferometrie ist ein Verfahren, wo der Laserstrahl in zwei Teilstrahlen aufgeteilt wird und hinterher wieder überlagert wird. Und wenn in einem der beiden Stränge quasi was passiert, dann erkennt man das dadurch, dass es sich bei erneuter Überlagerung ein gewisses Muster einstellt, worauf man zurückschließen kann, was in dem einen Arm passiert ist. Zum Beispiel Weglängenunterschiede, die durch Gravitationswellen hervorgerufen wurden oder solche Sachen.
Mhm. Ja. Kannst du mir da vielleicht nochmal sagen, also das kann ich total nachvollziehen, aber diese Forschung der Gravitationswellen jetzt mittels Laser, was versucht man, was ist daran das Spannende, dass man jetzt Gravitationswellen untersucht?
Naja, das war ja bisher nur ein rein theoretisches Konstrukt, das man noch nicht nachweisen konnte. Und steckt da jetzt auch nicht in der physikalischen Tiefe drin.
Aber es ist der Nachweis, der dann dadurch, durch dieses Experiment...
Ja.
Okay, nee, also musst jetzt quasi nicht ausufernd sagen, was das Spannende an Gravitationswellenforschung ist. Aber das war mir jetzt nämlich gar nicht so klar mit den Lasern. Aber dadurch konnte man den Beweis, dass es Gravitationswellen gibt, im Prinzip herstellen.
Genau, also soweit mal zu den grundsätzlichen Anwendungen, die Laser noch bieten kann. Dann gehe ich jetzt einmal über in den Bereich, den wir uns heute genauer angucken wollen. Ich würde es jetzt allgemein den Defense-Bereich nennen. Ja, also das kann natürlich Verteidigung sein, das kann natürlich aber auch Angriff sein. Also rein prinzipiell der Laser als Waffe. Ja. So, es gibt eine ganze Reihe von schon aktuellen Laserwaffensystemen, aber auch geplanten Waffensystemen. Ja, das kann man jetzt ein bisschen kategorisieren. Das kann man einordnen in Rubriken wie Anti-Satellitenwaffen, die spezifisch gegen Satelliten eingesetzt werden. Und es gibt die Kategorie Richtung Drohnen, Raketen, Mörser, Abwehr. Mhm. Und dann lassen sich diese Kategorien auch noch jeweils mal unterscheiden zwischen Ground-Based, also das sind Systeme, die auf der Erde stehen, und Systemen Space-Based, die quasi im Weltraum stationiert sind oder sein können. Mhm. Ja, also soweit mal die groben Kategorien. Generell mal, was sind denn die Vorteile eines Lasers für solche Waffenanwendungen? Also im Gegensatz zu normalen kinetischen Waffen wie Raketen oder ähnlichen Sachen geht eine Laserwaffe die Munition nicht aus, solange sie an eine Stromquelle angeschlossen sind. Ja?
Jo.
Man kann immer weiter schießen, man muss nicht nachladen.
Ich hatte mal irgendwann einen Artikel gelesen, die Briten entwickeln ja gerade auch ein neues schiffbasiertes Abwehrsystem oder ein Kampfsystem, und da ist mal irgendwann durchgerechnet worden, oder da gab es mal eine nette Rechnung, was so ein Raketenschuss kostet und was eigentlich so eine Attacke mit einem Laser letztendlich kostet. Ne?
Weißt du es noch?
Ich weiß es nicht mal, ich weiß nur, dass es erheblich günstiger war.
Ja, genau. Über die Zahlen bin ich jetzt nämlich auch gestolpert. Also in der Regel, der Vergleich kommt nachher, wenn ich nochmal auf die Beispiele gehe, die es gerade so gibt. Zum Beispiel halt auch der Einbeam aus Israel. Da gab es mal einen Vergleich zu dem ein Dome, wenn sie die Raketen schießen, also die Rakete kostet ca. $50,000 pro Schuss, der Laser kostet zwischen $1 und $2.
Ja, guck mal.
Das ist halt ein erheblicher Unterschied, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja, macht aber auch total Sinn.
Aber hat natürlich auch wieder andere Nachteile und Vorteile, die du mit Sicherheit gleich auch nochmal nennen wirst, weil sonst würde ja jeder Laser einsetzen, wenn es einfach günstiger ist, ne?
Ja, die Liste der Nachteile, die ist ehrlicherweise nicht kürzer als die der Vorteile. Also es gibt einige Herausforderungen, was den Laser angeht.
Ach, schade.
Genau. Weiterer Vorteil des Lasers, neben dem, dass es in der Anwendung, wenn man das mal tatsächlich erforscht, entwickelt, aufgebaut und in Betrieb hat, die Kosten günstiger sind in der regulären Abfolge, ist es dann auch noch so, das geht mit Lichtgeschwindigkeit. Ne? Also ist jetzt nicht unendlich schnell, aber es ist für die Ziele, die man abfeuert, nahezu in Echtzeit, dass der Laserstrahl auch dann da auftrifft, wo man ihn hingefeuert hat. Ja? Da vergeht keine Zeit mehr dazwischen. Das ist natürlich auch gerade für sich bewegende Objekte, ist das natürlich von Riesenvorteil. Jetzt gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Herausforderungen, was Laserwaffen angeht. Also zum einen, Laser haben auch dadurch, dass der Wirkungsgrad nicht ideal ist, sie haben einen hohen Energieverbrauch. Und vor allem, das betrifft auch, und das wird nochmal interessant, das ist vor allem in Space ein Problem, wo man halt nicht immer unbedingt an den also heutzutage, wo man nicht an den Stromnetzen angeschlossen ist und sich zig Kilowatts aus den Netzen ziehen kann, sondern so wie es halt heutzutage ist, du im Prinzip auf einem Satelliten oder auf einer Station sitzt, die durch die Solarpanels ja mit vielleicht ein paar wenigen Kilowatt Leistung ausgestattet ist, ja. Weiteres Problem ist das Thema Überhitzung. Laser neigen dann halt dazu, dass all das, was nicht an Wirkungsgrad wirklich ins Laserlicht reingeht, ist Wärme, die abgeführt werden muss.
Oh, ja.
Das zweite ist, ein Laserstrahl muss fokussiert werden. Damit es überhaupt diese Energiekonzentration aufbringt, um dem Ziel auch wirklich schaden zu können. Ja, der muss fokussiert werden und in der Regel hast du einen Fokuspunkt und musst entsprechend auch scharf stellen, auch auf Ziele, die unterschiedliche Distanzen von dir haben. Ja. Und du bist dann auch in deiner Leistungs- und Energiedichte abhängig davon, wie weit dein Ziel entfernt ist.
Stelle ich mir das in meinem Kopf richtig vor, wenn du jetzt über so Zielgerichtetheit, Fokussierung sprichst und ich habe jetzt ein bewegliches Ziel, dann müsste ich ja diesen Fokus dauerhaft wahrscheinlich immer wieder verändern. Und das ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Ich kann mir schon vorstellen, okay, ich sage jetzt, da ist jetzt, keine Ahnung, ein statisches Objekt, das ich befeuern will, relativ einfach. In meinem Kopf kommt natürlich auf die Distanz an und wie weit dieser Fokus halt eben dann diese Energie oder dieser Laserstrahl, diese Energiedichte irgendwie aufrechterhalten kann. Aber ich hatte mir immer gedacht, Laser als Verteidigungswaffe von so Flugkörpern, die sind ja jetzt ständig in Bewegung, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, ich will darauf meinen Laser richten, dann muss ich den ja immer neu fokussieren oder neu justieren, ne? Ist das etwas, was...
Du musst den auf jeden Fall immer nachführen. Also das Schöne ist, es kommt nachher auch bei dieser Beispielrechnung noch so ein bisschen raus. Wir reden hier über Strahlgeometrien, wo du eine gewisse Tiefenschärfe hast. Also du hast tatsächlich einen Bereich jetzt in Schussrichtung, der kann schon mehrere hundert Meter, vielleicht sogar Kilometer betragen, in der dein fokussierter Spot nicht allzu sehr, also nicht signifikant wächst.
Oh, ja? Immerhin, gut.
In Schussrichtung ist es, aber was du auch sagst, klar, in Links-Rechts-Richtung, sag ich mal, ja, du musst dein Ziel tracken. Du musst dem hinterherjagen, weil in der Regel ist nicht mit einem Schuss, der ein paar Millisekunden geht, das Ziel quasi schon beschädigt, sondern das dauert mit einem Laser eher ein bisschen längere Zeit. Und deswegen musst du hinterher, du musst quasi ein Tracking-System
haben. Genau, das ist ja dann wahrscheinlich auch wieder laserbasiert, ne? Das heißt, ich habe einen Laser, der guckt, wo kommt das Projektil wahrscheinlich her, und der nächste ist der dann halt eben versucht, diesen Strahl da drauf zu feuern in einer möglichst so geringen Zeit, dass das Projektil vorher kaputt ist, bevor es mein Schiff erreicht hat, ne?
Ja, Laser ist da sicherlich eine Variante. Man kann da vielleicht auch über Kamerasysteme nachdenken. Der Laser muss aber auf jeden Fall über Spiegelsysteme nachführbar sein.
Okay, das heißt, du musst justierbar sein.
Aktiv justierbar, genau. Okay. Du brauchst eine Regelung. Ne? Du brauchst wirklich eine Regelung, dass du dein, wie Orti sagt, du musst dein Ziel detektieren, du musst wissen, wo musst du jetzt hinschießen, um das Ziel weiterhin zu treffen. Und dann brauchst du über Spiegelsysteme die Nachregelung, dass auch weiterhin, auch wenn es sich relativ bewegt, weiterhin zu treffen.
Aber schön ist ja schon mal, dass wir wissen, dass auch in unserer Jetztzeit solche Systeme schon existieren. Das heißt, in Zukunft wird es sie wohl auch geben. Das heißt, über diese Technologie verfügen wir.
Ja.
Ja, es klingt jetzt auch erstmal in dem ersten, was du jetzt gerade schon mal lose so vorgestellt hast, für mich etwas, wo ich sage, denke ich 50 Jahre weiter, denke ich 100 Jahre weiter, ist das sowas, wo ich denke, Strahlenintensität wird besser, Energie wird besser. Wir hatten ja jetzt auch über Fusionsenergie gesprochen, ne? Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt, ne, weil du sagtest, das ist sehr energiefressend, kann ich mir das in der Jetztzeit total gut vorstellen, ne? Ich habe da nur so ein kleines Solarpanel und in der Regel kommt da Kilowattbereich, ne, was du da angesprochen hast, da kann ich natürlich mir gut vorstellen, dass man sagt, das reicht jetzt nicht. Wenn wir jetzt Science-Fiction-mäßig denken und sagen, hey, wir haben ein Fusionskraftwerk an Bord, dann wird wahrscheinlich muss man auch einfach in der Story so ein bisschen hinnehmen und sagen, die Energie ist ausreichend, um 5 Laserbatterien auf einem Pott mit einem Fusionskraftwerk oder sowas, ne, zu befeuern. Also das scheint mir zumindest Science-Fiction-mäßig gedacht nicht unrealistisch.
Nee, genau. Also ich glaube auch, wenn man da Science-Fiction-Motor, das ist ehrlicherweise eines der letzten Zeilen, die ich eben ganz unten vorbereitet habe, wenn wir da den Science-Fiction-Motor anschmeißen, dann haben wir, glaube ich, einige Stellschrauben, an denen wir jetzt mal von unserer jetzigen Kenntnisstand hin wirklich in die Zukunft denken können. Und das ist sicherlich einer davon.
Sehr cool. Das ist jetzt ein System, das ja auch heute schon existiert. ne, das aber auch hier in auf der Erde dann auch existiert. Wie sieht das denn dann im Weltall aus?
Da komme ich noch zu. Also da kommt noch einiges jetzt. Also ich würde sagen, lass uns mal kurz ein bisschen durchhangeln. Ich wollte noch eben die Herausforderung noch mal abschließen. Das mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man die Nachführung machen muss, das ist halt eins. Das andere Problem ist, es gibt sowas wie Jitter. Ja, Jitter, so ein bisschen Zittern, das ist ein Zittern des Laserstrahls. Man muss sich halt schon auch vorstellen, über gewisse Distanzen machen kleine Winkel schon ganz viel aus. Und wenn du kleine Objekte wie Drohnen oder Mörserraketen oder sowas treffen willst, dann musst du eine sehr hohe, ich sag mal, Winkelstabilität halt haben. Ja. Und Jitter, was auch solche aktiv geregelten Nachführungssysteme und sowas haben, ist definitiv was man hier mit beachten muss. Genau, was auch noch ein Thema ist, wenn wir an On-Ground Space, also Ground-Based-Systeme denken und ich möchte innerhalb der Atmosphäre, vielleicht aber auch aus der Atmosphäre heraus, etwas beschießen, muss ich auch daran denken, es gibt atmosphärische Störungen. Mhm. Die Atmosphäre hat da einen großen Einfluss drauf. Es gibt Methodiken, damit umzugehen. Das gibt es auch heute schon. Auch wenn heute eine Ground Station mit einem Satelliten im Weltall kommuniziert über Laser, gibt es adaptive Optiken. Das kann man sich vorstellen als große Spiegel, die aus, ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht, aus ganz vielen Mikrospiegeln bestehen, die jeweils einzeln ansteuerbar sind. Und man über ein Detektionssystem feststellt, wenn ich jetzt was hochschicke, wie ist denn die Turbulenz gerade in der Atmosphäre? Wie muss ich mein System quasi negativ gegenregeln und diesen Fehler negativ aufprägen auf mein Signal, damit, wenn das dann da oben dann in die Richtung durchschießt, dann quasi sich genau kompensiert und ich wieder eine sehr gute Strahlform habe. Solche Systeme gibt es jetzt heute schon und das kann man auch in solchen Fällen hier einsetzen. Ja, das nennt sich halt adaptive Optik.
Stelle ich mir jetzt andersrum auch viel komplizierter vor, wenn ich vom Weltraum aus auf die Atmosphäre, also oder auf den Boden schießen will und ich solche Systeme nicht habe, weil die Atmosphäre wird ja dann wahrscheinlich eben auch die entsprechenden Effekte haben. Das heißt also von außen zielgerichtet jetzt auf etwas mal eben zu feuern, ist auch gar nicht so einfach. Ne?
Nee, das muss man bedenken.
Versuch mal auf der Venus mit Lasern eine Topografie irgendwie abzunehmen. Das stelle ich mir, glaube ich, recht schwierig vor.
Ja, weil sowas ist ja total relevant. Wenn ich mir vorstelle, ne, Christopher hat gesagt, wir feuern mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn ich mir jetzt denke, ich bin jetzt, weiß ich nicht, wie viele zigtausend Kilometer entfernt und sage, Bobs, ich aktiviere jetzt meinen Strahl, der ist sofort halt irgendwie angekommen, dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Weil man stellt sich das so einfach vor. Man denkt immer, das ist ein zielgerichteter Laser, der dann immensen Schaden macht. Und ich finde es super interessant, dass du halt sagst, nee, das, so einfach ist das eben nicht.
Das ist halt auch der Grund, warum diese Kommunikation von Ground Station zu Satellit und umgekehrt, das geht halt bei wolkenlosem Wetter. Da geht das gut. Wenn Wolken im Spiel sind, hast du ein Problem. Dann hilft dir normalerweise dann doch die gute alte Radiofrequenz weiter.
Jo, kann ich verstehen.
Ja, mit Todesstern ist gar nicht so viel, ne?
Naja, ich sag mal, wenn du dann wiederum genug Wumms hast, dann reicht's vielleicht auch wieder aus. Okay, das war jetzt mal so ein bisschen der Teil zu allgemeinen Vorteilen und Herausforderungen von Lasern. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Details rein. Jetzt würde ich mal mit den Antisatelliten-Systemen starten, ja? Genau, also allgemein gibt es da auch ein paar verschiedene Methodiken. Ich habe jetzt mal zwei spezifische rausgesucht. Es gab mal ein Projekt der Russen, das hieß Kalina. Das ist schon einige Jahre her. Das war ein bodengestützter Laser, der sollte Bildsatelliten blenden, also sprich Spionagesatelliten. Spionagesatelliten, die russisches Gebiet auskundschaften sollten, sollte dieser Laser gezielt blenden.
Okay.
So, und jetzt einfach mal, wie sowas aufgebaut ist. So wie ich es recherchiert hatte, war das in dem Fall so, dass es ein Glasfasersystem gab, die in Tunnel verlaufen sind, in der Laser geführt wurde, bis es dann an dem Teleskop dann letztendlich die Auskopplung gab und dann mit Spiegeln dieser Laserstrahl dann auf das Ziel ausgerichtet worden ist. Und in dem Fall war es jetzt tatsächlich auch so, Orte, wie du vorhin gesagt hast, also das Teleskop schickt den Laserstrahl raus, empfängt aber auch tatsächlich direkt die Reflexion von dem Ziel. Ja? Mhm. Und damit so auch das Ziel, das Bild des Ziels sichtbar gestaltet wird. Und und auch basierend darauf dann das Teleskop so ausgerichtet wurde, dass der Satellit dann von dem Laserstrahl getroffen wurde. Mhm. Und Idee war relativ einfach. Es sollte so geblendet werden, dass keine brauchbaren Fotos mehr hergestellt worden konnten.
Ja.
Und aus den Unterlagen von Kalina geht hervor, dass sowohl eine Fläche von ca. 100.000 Quadratkilometern vor Spionagesatelliten geschützt werden konnte. Was schon mal nicht so ganz verkehrt ist durch ein einziges System.
Nee, ich wollte gerade sagen, das klingt wahnsinnig effizient.
Genau. Was natürlich das Problem ist, also ein bisschen allgemein so ein Thema, auch bei den Lasern, dieses System kann natürlich gerade genau einen Satelliten blenden.
Ja.
Wenn da jetzt zufälligerweise gerade zwei Spionagesatelliten da oben unterwegs sind, ja, dann wird es schon wieder schwierig.
Das wäre sofort auch die Frage gewesen, weil genau, das ist ja auf eins gerichtet. Ja klar, nun gut, jetzt kann man immer sagen, ja, ne, also gibt's drei Satelliten, dann habe ich vielleicht auch eine Anlage, die 70 Laser hat oder sowas. Ne? Das kannst du immer hochskalieren.
Ja, das kannst du immer skalieren, genau.
Ne, genau, klar, natürlich. Hast du einen Laser, geht nur auf ein Ziel und so weiter. Ja, aber verstehe.
Wenn natürlich die anderen immer eins mehr schicken.
Ja, ganz genau. Das ist so. Wir sind die immer eins mehr Fraktion. Ne?
Ganz genau.
Genau. Aber verstehe, ja natürlich, das ist ja, sag ich mal, bei allen Sachen so, ne? Habe ich eine starke Mauer und eine Kanone, dann ist es vielleicht schwierig, die zu durchdringen. Habe ich 50 Kanonen, wird's einfacher. Und das ist ein generelles Prinzip, ne? Klar.
Das war jetzt mal so ein Beispiel für so einen Blender. Ja? Gibt's auch andere Methodiken, um Laser einzusetzen gegen Satelliten. Man kann versuchen, Umlaufbahnen zu manipulieren von Satelliten. Aha. Das ist jetzt zum Beispiel was, das habe ich jetzt persönlich, als hätte ich auch schon vor längerer Zeit gehört, dass es das auch gibt als Projekte auch gegen Weltraumschrott. Mhm. Dass man so auch überlegt, Weltraumschrott aus der Erdumlaufbahn zu schaffen. Ja. Und zwar ist jetzt hier ganz spezifisch, das ist jetzt ein japanisches Projekt, das ist noch gar nicht allzu lange her, dass es dazu mal einen Bericht gab. Ein japanisches Projekt, die wollen den Laserstrahl so ausrichten, sie wollen die Objekte, die Japaner, die haben auch tatsächlich den Weltraumschrott als im Fokus, ja. Aber man kann das natürlich auch für andere Sachen wie Satelliten halt nutzen, ja. Das Objekt soll gegen seine Flugrichtung getroffen werden, damit durch den Impuls, der dabei entsteht, der Flug verlangsamt wird von den Teilchen, was dann wiederum dazu führen soll, dass diese Teile nicht mehr auf ihrer stabilen Umlaufbahn bleiben, sondern Stück für Stück in die Erdatmosphäre eintreten, immer weiter, bis sie dann irgendwann tatsächlich richtig drinne sind und da bestenfalls verglühen.
Mhm. Na verrückt, das heißt also durch auch einen Laserstrahlimpuls kann man Objekte in seiner Flugbahn manipulieren.
Das ist ja im Prinzip das, was ihr schon mal mit den Sonnensegeln berichtet habt.
Ja, genau.
Also auch Laser oder Licht, wenn es halt, ne, es ist halt dieser Dualismus, dass es auch Teilcheneigenschaften hat, wie halt den Impuls.
Ja, weißt du, ich unterschätze das immer als Laie. Ne? Als Laie denke ich mir, ich brauche ein großes Segel und das ist ja eigentlich, dann wird da Energie produziert und so weiter. Ja, so grundsätzlich, klar, verstehe ich auch immer, da ist ein Partikel und der kommt auf etwas auf und das erzeugt eine Energie. Ne? Aber dass das ausreicht, ne? dass man sagt, ich kann einen Laser wirklich benutzen, um ein Objekt so zu beeinflussen. Mit Schießen habe ich wieder kein Problem. Da denke ich, okay, ein Loch reinbrennen geht. Aber über sowas, das ist mega spannend, was du da sagst. Ne?
Ja, dass du damit eigentlich eine Wirkung aufbringst, um wirklich die Bewegung auch zu verändern, ne? Oder die Lage zu verändern von dem Gegenpart. Ja, das ist nicht so intuitiv, dass Licht das kann.
Nee, gar nicht, genau, weil du halt, ja, quasi mein Kopf sagt mir, Licht wiegt nichts, also bewirkt es nichts, ne, so ganz doof, ne,
genau.
Was du nicht siehst, ist nicht da, und ich muss immer in meinem Kopf so ein, selber überlegen, doch, das hat diese physikalischen Prinzipien dahinter, die wirken natürlich, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann. Das fand ich jetzt gerade mega interessant, weil das ja auch für Science-Fiction-Sachen so eine Sache ist, wo man sagt, hey, wir lenken Umlaufbahnen ab von gewissen Dingen. Das könnte ja auch ein strategisches Element sein. Ne? Kommt natürlich dann wahrscheinlich wieder drauf an, wie groß ist das Gegenobjekt und wie wahrscheinlich sind das wieder sehr, sehr kleine Maßstäbe, in denen man die Umlaufbahn korrigieren kann. So stehe ich es mir zumindest vor.
Ich stelle mir das aber gar nicht so schwierig vor. Also Ich meine, klar, das ist jetzt mal wirklich neben die Tüte gespuckt. Ich gehe mal davon aus, um eine stabile Umlaufbahn zu haben, brauchst du ja eine gewisse Geschwindigkeit. Und da du ja auch einen recht hohen Energieaufwand hast, um diese Geschwindigkeit für diese Objekte erstmal zu erreichen mit Hilfe von Raketen, gehst du ja nicht weit drüber über diese Geschwindigkeit, weil ne, dieser Aufwand, dieser Energieaufwand halt so hoch ist. Und deswegen reicht wahrscheinlich eine minimale Verringerung der Geschwindigkeit, um eben genau das zu bewirken, was Toffi gerade beschrieben hat, nämlich Objekt verlangsamt sich und trudelt dann langsam Richtung Körper, also Richtung Planet hinunter.
Ja. Genau, dann hätte ich noch ein Beispiel für ein Space-Based-System, das gab es tatsächlich schon. Mhm. Ich meine, das war in den 80ern, das nannte sich Polius, auch wieder ein russisches Projekt, wurde auch SCIF, glaube ich, genannt. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie man das ausspricht. Das war Ende der 80er. Das war ein Kampfsatellit, der umfangreiche Selbstschutzeinrichtungen hatte, sowas wie Weltraumminen, Geschütze und Blendlaser. Mhm. Also bei diesem, das war wohl ein Prototyp und es sollten Zielobjekte im Orbit ausgestoßen werden und dieses ganze Lasersystem sollte darauf getestet werden. Mhm. Das war Ende der 80er. Ich bin da jetzt auch nicht mehr sehr viel tiefer in die Recherche gegangen, fand es aber tatsächlich interessant, dass es dann doch Ende der 80er auch schon wirklich den ersten Space-Based Verteidigungslaser sozusagen im Weltraum gab. Ne? So Richtung Ende des Kalten Krieges, 1987 ungefähr war das. Mhm. Soweit mal ein kleiner Ausflug in die Antisatellitensysteme und Technologien. Da gibt es sicherlich noch viel mehr, aber das war jetzt mal so zwei, drei Beispiele von dem, was es gab und gibt. Ich würde jetzt mal gerne, wenn ihr Bock habt, mal gerne in diese Beispielrechnung reingehen. Ja, klar. Bevor wir dann nämlich nochmal zu den richtigen Laser-Weapons kommen. Und da kann das, glaube ich, nicht schaden, dass wir jetzt mal so ein bisschen ein Gefühl kriegen, was braucht man denn eigentlich dafür.
Ja, hau rein.
Habt ihr Bock? Sehr gut. Das habe ich jetzt auch tatsächlich als Rechnung gefunden im Internet von einem, da hat sich jemand die Mühe gemacht, das von einem geplanten französischen Militärprojekt mal nachzurechnen, was da passiert.
Wir müssen gerade so lachen. Es ist einfach so geil, was man alles im Netz findet. Ich erinnere nur an den Asteroid Launcher, den wir benutzt haben, um einen Asteroiden auf die Erde knallen zu lassen, um herauszufinden, was da mit Düsseldorf passiert. Spoiler-Alarm, es wird komplett ausradiert. Aber ja, einfach abgefahren, verrückt, womit die Leute so ihre Zeit verbringen.
Nee, da hat sich jetzt auch jemand richtig Mühe gegeben und da hat sich auch jemand noch einen Experten rangeholt, der sich auch mit dem Thema Laser und Materialbearbeitung auch auskennt. Das merkt man hier auch. Also ich habe das jetzt mal ganz grob nur an einzelnen Stellen nachvollzogen, was da passiert und das wirkt für mich alles schlüssig, was ich da gesehen habe. Von dem her habe ich jetzt da kein schlechtes Gefühl, euch das jetzt auch nochmal zu präsentieren. Also es geht um ein französisches Militärprojekt, tatsächlich ein Space-Based Lasersystem, von dem jetzt aber nicht wahnsinnig viel bekannt ist, was in der Zukunft angedacht ist und deswegen stecken da auch ein paar Annahmen drin. Aber es gibt trotzdem mal ein Gefühl für das, wovon wir hier eigentlich reden. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, das ist ein 100-Kilogramm-Satellit, also nichts allzu Großes. Dieser Satellit verfügt über eine Solaranlage, die hat ungefähr 1 Quadratmeter Solarmodule, Wirkungsgrad ist 30% ungefähr von diesen Dingern. Das heißt, bei einem Quadratmeter Solarmodule kriegt man ungefähr 400 Watt Strom raus aus den Dingern. So, das mal so als Vergleich, die großen geostationären, also die weiter weg sind, die großen Kommunikationssatelliten, die können auch bis zu 20 Kilowatt erreichen. Ja, in unserem Fall geht das halt nicht, wir haben eher was Kleines jetzt. Also mal so als Absprungpunkt. So, wir haben einen Laser, der über 120 Watt optische Leistung verfügt. Mhm. Ja, 120 Watt. Er hat einen Wirkungsgrad von ungefähr 30%. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir 280 Watt an Wärme abführen müssen. Was echt schon ein Haufen Holz ist. Ja, das ist nur mal so im Hinterkopf. So, was wir jetzt wollen, ist ja die Leistung dieses Lasers auf einen Punkt fokussieren, um die Leistungsdichte zu erhöhen, um damit auch wirklich Wumms machen zu können.
Okay, Wumms hört sich gut an.
Wumms hört sich gut an. Dafür ist die Entfernung ein ganz entscheidender Faktor. Wenn man sich mal diese optischen Formeln anguckt, da sieht man das auch, wie die aufgebaut sind. Je näher ich irgendwie dran bin, je kürzer ich meine Brennweite machen kann, desto kleiner wird mein Fokus, desto höher wird die Dichte, die Leistungsdichte in diesem Fokuspunkt. Heißt halt, wenn ich irgendwas treffen will, was ganz, ganz, ganz weit weg ist, dann ist das dann erreiche ich da keine hohen Leistungsdichten mehr. Schon aus dem Naturgesetz heraus, ja. Das heißt, ich muss auch irgendwie erstmal eine gewisse Nähe aufbauen zu dem, was ich da irgendwie angreifen will. So, diese Rechnung hier geht jetzt davon aus, so, ich gehe jetzt tatsächlich mit meinem kleinen Satelliten, mit dem 120 Watt Laser, gehe ich Richtung des Objektes, was ich gerne kaputt machen möchte. 10 Meter ist vielleicht ein bisschen nah, weil da sind auch noch Solarpanelen und was weiß ich. Ich will mich ja selber da irgendwie auch nicht, will mir da selber irgendwie auch nicht wehtun. Deswegen sagen wir mal so, in 100 Meter Entfernung bewege ich mich.
Ja.
Jetzt ist das nächste, was einen Einfluss hat, neben der Leistung und der Entfernung, ist die Größe meiner eigenen Fokussieroptik, die ich habe. Je größer die im Durchmesser ist, desto besser ist es, weil desto kleiner, steckt auch in dieser Formel drin, desto kleiner kann ich auch hier den Fokus machen. Aber je größer auch, desto teurer und desto schwerer, hat viele Nachteile. Wir sagen jetzt mal hier, auf unseren 100 Kilogramm Satelliten habe ich eine Optik, die ist ungefähr 100 Millimeter. Also ja, 100 Millimeter im Durchmesser ungefähr. So, damit erreiche ich jetzt einen Fokusdurchmesser von 1,3 Millimetern. Unter der Voraussetzung, dass ich einen Laser habe, und davon kann man hier fast ausgehen, der in einem bestimmten Nahinfrarotbereich arbeitet, da ist typischerweise 1064 Nanometer, das ist dann der Neodym-Yak-Festkörperlaser, das wäre ein klassischer Kandidat, den man da einsetzt. Weil die Wellenlänge ist noch ein Faktor, der mit reingeht in die Rechnung.
Ja, das ist ja alles auch schon so ein bisschen dargestellt, ne? So in den letzten Ausführungen auch zu der Laserfolge, ja.
Genau, das war jetzt ein bisschen viel Theorie, aber letztendlich aus diesen, also Wellenlänge des Laserlichts, Größe meiner Optik und der Entfernung, aus diesen drei Parametern kann ich jetzt berechnen, 1,3 Millimeter hat mein Fokus an Durchmesser. So, jetzt ist erstmal das Schöne. Mit der Konfiguration, wie ich hier unterwegs bin, habe ich eine Tiefenschärfe von ungefähr 3 Metern. Das heißt, ob ich jetzt 1,5 Meter weiter hinten oder weiter vorne treffe, das ist jetzt nicht schlimm, aber danach hört mein Schärfebereich auch schon wieder auf. So, meine Spotgröße ist jetzt ungefähr, also die Spotgröße, also die Fokusdurchmesser, habe ich gesagt, waren 1,3 Millimeter. Damit ist die Fläche, wenn man das jetzt mal wirklich als Fläche umrechnet, ist ein guter Quadratmillimeter groß.
Wenn der Laser die Apparatur verlässt, ne? Also dann ist es 1 Quadratmillimeter groß.
Wenn sie auftrifft, ne? Oder?
Der verlässt die Optik mit 100 Millimeter Durchmesser, aber ist ja durch die, oder anders gesagt, im Gerät selber, also in meinem eigenen Gerät, hat der Laserstrahl noch einen Durchmesser von 100 Millimetern. Dann läuft er durch die Fokussieroptik durch und danach verlässt er mein Terminal quasi oder mein System und hat jetzt dann eine, man nennt das halt Konvergenz, also der Strahl läuft jetzt zusammen, fokussiert jetzt.
Und dann kommt er auf die 1,3 dann, ne?
Genau, und er kommt dann in seinem Fokuspunkt, da kann man sich vorstellen, wie halt eine Lupe, ein Brennglas oder sowas, ne?
Ja.
Genau, der geht dann runter auf die 1,3 Millimeter im Durchmesser.
Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Das ist eine kleinste Größe. Wenn er die 1,3 erreicht hat, wird er danach auch wieder größer, wenn ich weiter in Senderichtung gucke quasi. Ja. Das ist halt das Thema, Laserstrahl wird nie unendlich klein. Ne? Er ist immer physikalisch begrenzt.
Ja, du zeigst jetzt auch gerade nochmal auf, dass das eben nicht dieser zielgerichtete, gerade energiereiche Strahl ist, sondern dass ich wirklich berechnen muss, wo will ich treffen und dass ich das quasi da wirklich hinfokussieren muss. Das ist auch nochmal interessant. Ne?
Und da hat er mich gerade kalt erwischt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nämlich jetzt wirklich gedacht habe, er redet bei diesen Quadratmillimetern von der Größe, die jetzt quasi aus diesem Gerät rauskommt, was ja, klar, natürlich, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, was du ja gesagt hast, Quatsch ist.
Ja, das heißt auch, ich kann jetzt nicht einfach einen Strahl in eine Richtung reinhauen, also, ja, je nachdem, wie stark der Strahl ist, klar, das verstehe ich auch, wenn er richtig Wumms hat, dann kann er natürlich auch viel Schaden annehmen, aber ich muss immer genau wissen, wo möchte ich den genau hinbekommen, damit er dort eben die Energiedichte oder diese Energie hinbringt, ne? Denn ja, man, ich sag mal, ne, muss immer, wir so als Laien, wir stellen uns das wirklich immer so als so einen klassischen Strahl vor, der einfach energiereich ist. Und das ist ja einfach wesentlich komplexer, was du vorstellst und eine ganz andere Berechnung, ne?
Das hätte ich vielleicht auch nochmal vorneweg schicken sollen. ein unfokussierter Laserstrahl bringt dir nichts.
Okay.
Also ein Laserstrahl, der muss wirklich fokussiert werden, damit er eine Leistungsdichte hat, mit der du was anfangen kannst.
Das heißt auch, also ich sag mal, du möchtest jetzt ein Objekt treffen, du möchtest das an einem ganz bestimmten Zielpunkt fokussieren und irgendwas kommt mir dazwischen, fliegt mir dazwischen.
Ja.
Dann passiert einfach nichts, ne?
Ja. Normalerweise, also kommt ein bisschen drauf an, aber wenn du weit genug vom Fokuspunkt weg bist, passiert einfach
das
nichts.
Ist ja
du
cool.
kannst da manchmal sogar mit dem Auge reingucken.
Ja, und dahinter hast du ja auch gesagt, bündelt sich das dann wieder. Das heißt also, wenn sich dahinter was bewegt, dann wird natürlich klar, ne, ganz, ganz nah an diesem Spot ist natürlich noch eine hohe Energiedichte oder Schadensdichte.
Genau.
Aber je weiter die weggeht, streut das dann so weit auseinander. Ja, das ist für mich gerade wahnsinnig interessant, weil das mein kompletten Blick für ein energiereicher Strahl zu einem Punkt. Na, da ist ein zielgerichteter Punkt, den ich nur an dieser einen Stelle bewirke, der sein Potenzial entfaltet. Das ist für mich gerade nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Wahrscheinlich auch für viele Zuhörer nochmal sowas, wo man sagt, und Zuhörerinnen, ach so.
Das ist halt das, was tatsächlich auch nicht ganz so naheliegend ist. Ja? Wenn man sich da mit der Materie nicht ein bisschen auskennt, dann ist das erstmal unintuitiv, ja. Man kennt das halt irgendwie auch anders, auch aus den Medien und so.
Das ist es eben, ne? Das ist ja eine Sehgewohnheit, die wir natürlich über viele Jahre haben durch Science Fiction, dass man einfach sagt, okay, das ist so ein Laserstrahl, wenn ich da durchfliege, bin ich halt kaputt, ne?
Genau.
Aber ich meine, damit können wir jetzt auch diese Folge neu übertiteln. Das wäre so, ich sag mal, der Arbeitstitel auch für den Laser. Stay focused, get work done, ja?
Finde ich gar nicht schlecht, ja.
Okay, dann bring mal diese fantastische Rechnung mal.
Genau, bringen wir sie jetzt mal auf den Punkt, ja.
Oh Gott, bringen wir es mal auf den Punkt, okay, danke.
Genau, also wir bringen jetzt unsere 100 Watt, bringen wir jetzt auf diesen guten Quadratmillimeter. Und wenn man das mal umrechnet, haben wir jetzt damit eine Leistungsdichte geschaffen von 10 hoch 8 Watt pro Quadratmeter. 10 hoch 8 Watt sind quasi, kurz grübeln, das sind 100 Megawatt. 100 Megawatt pro Quadratmeter.
Mhm.
Das ist jetzt unsere Leistungsdichte, die wir jetzt da drauf haben. So, jetzt kommt noch ein bisschen was, das habe ich jetzt nicht nachvollzogen. Das glaube ich jetzt einfach mal, was da steht. Also, beim Schmelzen von Aluminiumlegierungen, und das kann ich wiederum bestätigen, das wird häufig verwendet in Satelliten, wird bei normaler Raumtemperatur, mag jetzt im Space hier ein bisschen anders sein, aber wir sagen mal, das ist jetzt das Gleiche. Also zum Schmelzen von Aluminiumlegierungen benötigt man in etwa 1 Megajoule pro Kilogramm. So, whatever diese Einheit jetzt ist, ich führe es mal kurz weiter aus. Bei 100 Watt bedeutet das, dass, jetzt kommt ein bisschen was, was man nicht auf den ersten Blick versteht, dass 10.000 Sekunden pro Kilogramm geschmolzenem Aluminium oder 10 Sekunden pro Gramm benötigt werden. So, das bedeutet jetzt Folgendes. Bei einer Punktgröße von 1 Quadratmillimeter, das ist unsere Spotgröße, bedeutet das, dass eine 1 Zentimeter dicke Platte in 0,3 Sekunden durchtrennt wird.
Aha.
Bei einer Schnittgeschwindigkeit von 3 Millimetern pro Sekunde.
Mhm. Ja, okay, das habe ich, das, okay. das
habe ich verstanden.
Das kann man jetzt, glaube ich, mal irgendwie greifen. Ne?
Ja,
genau.
Oder kaputt machen, finde ich gut.
Ja,
also genau. Es ist möglich, mit dem Laser innerhalb kürzester Zeit schon einen gewissen Schadenswert anzurichten.
Schon in kürzester Zeit, aber man muss tatsächlich bedenken, ich brauche 0,3 Sekunden, um da durch die Platte zu kommen. Und ab dann mache ich 3 Millimeter pro Sekunde. Also es muss einem klar sein, bei sich ganz schnell bewegenden Objekten ist das natürlich gar nichts an Zeit. Also man muss wirklich auch nachregeln können, seine Position. Ja? Man muss den Strahl wirklich gerichtet auch da drauf bringen.
Das Thema hatten wir ja vorhin schon mit den Abfangen von Raketen und Granaten.
Genau, das ist dann natürlich davon abhängig. Jetzt verstehe ich das auch viel mehr mit dem Punktding, na, dass ich das ja quasi an dieses auf mich zufliegende Objekt anpassen muss, immer neu fokussieren muss. Jetzt wird mir das auch nochmal deutlich klarer, weil ich auch immer gesagt habe, ja, wieso? Mache ich so den Strahl ungefähr in die Richtung und dann passt es schon. Jetzt habe ich das auch geschnallt. Klar. Na, und dann ist natürlich wahrscheinlich eben diese Frage relevant, ne, wenn man das jetzt hochskaliert, natürlich die Leistung des Lasers, die Entfernung, die Größe der, ne, dieses Fokusobjektes, was ich dann habe und. Also all diese Faktoren, auch die Energieleistung, die reingetragen werden muss, die sind natürlich dann wahrscheinlich, also dann lässt sich das natürlich hochskalieren auf die entsprechenden Materialien, die ich dann zerstören will. Und da wird es nämlich jetzt interessant. Wie sieht's denn aus? Ne? Ich meine, jetzt sind wir im Weltraum ja ganz viel. Leichtbauweise ist ja das A und O. Das ist ja auch eigentlich jedem klar, dass im Prinzip Raumschiffe sind ja, es gibt ja keine Kriegsschiffe oder sonst was. Aber so das klassische Raumschiff, was ich mir immer vorstelle, zumindestens auch, ne, Niklas hatte ja angesprochen, so dieses laienmäßige Seegewohnheiten. Ja, da habe ich jetzt den USS Titan, ne? Das ist ein schwer gepanzerter Schlachtkreuzer. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte das mal zerschießen? Wie viel Energie brauche ich? Das wird doch bestimmt durch diese lustige Rechnung, durch die Tabelle. Hast du sowas mal durch einen Kalkulator gejagt?
Noch nicht. Ja. Aber lässt sich natürlich machen. Das ist natürlich jetzt auch für Aluminium gerechnet, ja. Also andere Materialien, da wirst du in der Regel, würde ich mal vermuten, wirst du auch mehr Leistung brauchen, um da dran zu kommen, ja.
Das bedeutet also, je größer das Objekt ist, was ich zerstören möchte, desto größer muss dann auch die Laserapparatur sein.
Das sind halt die drei Stellgrößen, die du hast. Mehr Leistung. Mhm. Ja, das sind, glaube ich, sogar. Ja, eigentlich gibt es noch eine vierte, aber die ist, glaube ich, da nicht so, das mit der Wellenlänge, das ist einigermaßen fix, würde ich mal behaupten. Also du hast das mit der...
Das sind Jitter.
Also du hast einmal den Durchmesser deiner eigenen Optik,
genau.
Und des eigenen, man kann das auch mal Rohstrahl nennen, das ist der Strahl, bevor er dann durch die Fokussierung kommt. Ja? Mhm. Also je größer dieser Strahl ist, desto kleiner kannst du es dann hinterher fokussieren. Mhm. Das ist der Abstand, den du machst. Ja. Mhm. Je kürzer dein Abstand ist, desto kleiner ist der Spot und damit je höher die Leistungsdichte. Und mit der Leistung selber, das skaliert natürlich auch linear. Mhm. Und Aluminium würde ich halt mal behaupten, ist schon eher eins der besser zu bearbeitenden Materialien. Da gibt es sicherlich auch welche, wenn Schiffe aus anderen Materialien sind, tut man sich da vielleicht auch eher schwerer als leichter. Mhm.
Okay. Ja,
damit mit dem Laser was zu machen. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, kennt man auch aus der Materialbearbeitung. Auch nicht jede Wellenlänge ist immer gleich gut. Das hängt auch vom Absorptionsgrad des Materials ab. Mhm. Ja, weil damit ich da wirklich eine Interaktion mit dem Material habe, ist es gerade bei, das heißt Dauerstrich-Lasern, also gerade bei den Lasern, die jetzt nicht gepulst arbeiten, sondern einfach Dauerstrich rausschicken, ist wichtig, wie gut wird das Laserlicht denn absorbiert von dem Material. Mhm. Weil nun dann interagiert es ja auch damit. Mhm. Wenn es direkt an der Oberfläche reflektiert wird, wenn es zum Beispiel ein perfekter Spiegel ist oder sowas, dann habe ich ja keine Interaktion damit und deswegen auch kein Materialabtrag oder keine Materialbearbeitung.
Ja, wenn man so auch so in diesem Bereich, ne, was sind dann so diese effektiven Gegenmaßnahmen, ne, dass man eine Ledierung auf einer Panzerplatte hat oder sowas, ne, dass man sagt, oder man ist trotzdem in einer Leichtbauweise, aber man hat ein reflektierendes Material, ne, dass man sagt, okay, wir können trotzdem leicht durch die Gegend fliegen, wir brauchen keine krassen Panzerplatten.
Oder eine Beschichtung.
Genau, ne, sondern wir beschichten das Ding einfach mit einem Material. Sowas finde ich immer sehr, sehr spannend. Ne? Das hatten wir ja in der letzten Folge auch so ein bisschen rausgestellt, dass ja sozusagen die eine Errungenschaft, wir haben jetzt einen Laser, mit dem können wir euch in kürzester Zeit massiven Schaden anrichten. Jetzt haben wir aber eben die Ledierung und jetzt ist euer Laser wieder wirkungslos. Ne? Also sowas wird ja, sag ich mal, bei uns auch spannend sein, zu sagen, auf der einen Seite, was ist die Waffenart, ne, der Aggressor und was ist sozusagen die defensive Reaktion der Feind oder der anderen Kultur, der anderen
Fraktion,
so, danke schön. Meine Güte, mein Kopf ist heute echt, ey. Genau, der anderen Fraktion, um zu überlegen, wie gehen wir mit sowas um, ne? Ja, super interessant.
Genau, das war jetzt, also ich habe noch ein paar mehr Details, was man noch rauskitzeln könnte. Es waren ja so einige Annahmen drin, dass wir jetzt hier wirklich von idealen Abbildungen ausgehen und teilweise Bedingungen, die eher auf der Erde als in Space sind. Aber ich denke mal, so grundsätzlich gibt das mal so ein Gefühl, ne, für das, was man da braucht an Leistungen. Vor allem, das wird nochmal interessant, wenn wir jetzt dann nochmal zu den Ground-Based-Systemen kommen und ich auch gleich noch ein paar Beispiele vorstelle, jetzt zum Beispiel den Ion Beam.
Ja, ich habe noch eine kurze Frage für mein visuelles Verständnis. Im Prinzip, klassische Science-Fiction-Darstellung einer Laserwaffe ist eine normale Kanone. No? Jetzt hattest du ja gesagt, dass ganz, ganz wichtig ist, ein großer Faktor ist ja sozusagen die Größe meines Ausgangsstrahls, ne? Und dann geht er erst in die Fokussierung. Das heißt, ich stelle mir eigentlich so eine Laserwaffe so vor wie ein ganz, ganz, ganz ein großer Durchmesser, der beweglich ist, ne? Eine große Linse und dann davor nochmal eine andere Linse für die Fokussierung. Und das heißt, je größer das ist, umso effektiver ist das Ding. Das heißt, auf so einem Raumschiff stelle ich mir vielleicht auch eine riesen Apparatur vor, wenn ich das gerade so in meinem Kopf durchgehe, um diese Energie, um diese Größe zu erreichen, damit er auch einen entsprechenden Schaden anrichtet, ne? Oder ist das auch wieder so ein Trugschluss?
Nee, das glaube ich, das trifft's gut, ja. Ich meine, wenn du dir auch mal die Bilder anguckst, wenn man sich mal den Ion Beam mal auch anguckt, da gibt es ein paar Bilder, wie das aussieht. Und da siehst du auch eine ziemlich große, wahrscheinlich, ich habe es jetzt auch nicht genau vor Augen, da wird sicherlich auch nochmal Schutzgläser und sowas sein, aber du siehst eine sehr große Optik. Gerade wenn da auch ein Mensch da daneben steht. Also ich habe das auch mal vorhin ein bisschen in der Recherche mal versucht, ein bisschen abzuschätzen. Das werden mehrere hundert Millimeter sein, was das an Durchmesser hat.
Mhm. Gut, mehrere hundert Millimeter ist jetzt für mich nicht riesig, ne? Ich hatte mir jetzt gerade so
Nein. Das war jetzt, wie gesagt, der Ion Beam. Mhm. Aber ja, ich meine, möglich sind ja auch Spiegelsysteme, ich gucke dir auch die Weltraumteleskope an, möglich sind ja Spiegelsysteme, wo die Spiegel dann auch in den Metabereich reingehen.
Ja, ist für mich nochmal relevant, also man kann ja dann auch damit spielen, dass man sagt, ja, ne, keine Ahnung, es gibt die so und so Durchmesserwaffen und je größer sie sind, umso höher kann man den Schaden, sag ich mal, definieren. Aber man muss das dann optisch, sag ich mal, berücksichtigen, wenn man sowas umsetzen will in unserer Geschichte, ne?
Ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich mal zu recherchieren und zu schauen, was wird gerade entwickelt. Ich habe neulich mal ein Bild gesehen von dem Prototypen von diesem neuen englischen Laser. Die deutsche Marine besitzt ja, so viel ich weiß, auch so ein System. Das kann man sich, glaube ich, gut mal anschauen, wenn du da mal Inspiration brauchst.
Ja, super cool. Aber das hat da auch mein Verständnis noch mal so ein bisschen bereichert neben dem klassischen Science-Fiction-Sehgewohnheiten, ne, über die wir schon so oft gesprochen haben. Dann gerne, ja, erzähl uns mehr über Ground Base.
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Systeme, die sind teilweise in der Konzeptphase, teilweise auch schon im Einsatz. Und da hat sich die letzten Jahre auch noch mal echt einiges getan. Hm. Interessant ist auch, was mir jetzt auch bei der Recherche aufgefallen ist, es gibt ja sowohl Systeme, die auf der staatlichen, institutionellen Ebene aufgesetzt werden, es gibt aber auch kommerzielle Anbieter von solchen Systemen. Ja, also werde ich nachher noch ein paar nennen. Lockheed Martin ist natürlich als großer amerikanischer Rüstungsbauer da schon noch einer von denen, die kommerziell solche Sachen anbieten. Gibt aber noch ein paar andere. Jetzt gehe ich aber im ersten Schritt mal so auf drei eher staatliche Sachen ein. Das eine wäre wieder dieser Ion-Beam, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Der Ion-Beam ist ein Hochleistungslaserwaffensystem zur Abwehr feindlicher, jetzt sind wir wieder, Drohnen, Artillerie und Mörsergranaten sowie Raketen. Und nach der Recherche, die ich da gemacht hatte, das wurde wohl auch tatsächlich ein bisschen hochgerammt, das System. Das hatte anfangs noch etwas andere Eckdaten als später oder es gibt unterschiedliche Inhalte der Quellen. Jedenfalls den aktuellsten Stand, den ich gefunden habe, sind wir im Bereich so circa, das ist jetzt die Frage, ob es elektrische oder optische Leistung ist, aber das wird sich im Bereich 100 Kilowatt abspielen und erreicht. Also wir waren vorher bei 100 Watt, ja, nochmal zur Erinnerung, dass wir jetzt so an die Skala denken. Und wir erreichen hier Objekte auch im Bereich von ca. 10 Kilometern. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn ich das mal nehme, diese beiden Zahlen, 100 Kilowatt und 10 Kilometer Brennweite meiner Optik. Und ich habe jetzt mal eine Annahme getroffen, dass der Strahldurchmesser, der vorher unsere 100 Millimeter hatte, dass der jetzt hier eher so im Bereich 500 Millimeter ungefähr ist bei diesem System. Da komme ich erstaunlicherweise auf nahezu die gleichen Intensitäten wie mit unserem System, was wir gerade im Weltraum uns angeschaut hatten.
Aha.
Dadurch, dass es jetzt hier skaliert ist, dass ich jetzt hier Faktor 1000 höhere Leistung habe, also ich habe jetzt hier 100 Kilowatt statt 100 Watt, und dass meine Optik 5-mal größer ist. Dadurch schaffe ich es auch, die Reichweite drastisch zu erhöhen, in der ich arbeiten kann, bei gleicher Intensität des Strahls im Fokuspunkt. Der Fokuspunkt wiederum ist jetzt viel, viel größer. Der ist jetzt hier jetzt eher im Bereich, muss ich nochmal kurz nachschauen, so circa knapp 30 Millimeter. Mhm. Also so eine, was ist das, 30 Millimeter, so eine gute, große Münze. Hat jetzt auch erfreulicherweise eine deutlich höhere Schärfentiefe, Tiefenschärfe. Eigentlich ist es die Rayleigh-Länge. Rayleigh-Länge ist eigentlich der Fachbegriff dafür. Das ist der Bereich, wo der Strahl sich höchstens oder der Spot sich höchstens um Faktor 2 vergrößert. Nach vorne und nach hinten. Und diese Länge beträgt jetzt einen guten halben Meter.
Ja, gut.
Kilometer.
Oh, noch besser.
Genau.
Gut, das heißt, die Israelis haben dort ein ziemlich krass effizientes Waffensystem gebaut für die Verwendung gegen fliegende Objekte.
Ja.
Wie lange braucht jetzt dieser Spot, um dem eine anfliegende Rakete, einem anfliegenden Projektil dann Schaden zuzufügen?
Das ist wohl so ein Sekundenscale, den man hat. Einige Sekunden, ich habe da jetzt keine Rechnung zu, habe es auch nicht nachvollzogen. Einige Sekunden, das klingt irgendwo im Bereich, naja, lass es vielleicht, ich würde jetzt mal schätzen, einzahlige Sekundenzahl, irgendwas unter 10 Sekunden, würde ich mal sowas wie schätzen. Aber ist auch hier, ne, auch hier wurde das halt genannt, es ist ein kontinuierlicher Energiefluss notwendig und man muss die Ziele auch verfolgen.
Ja, genau. Sind, ja, ne? Das ist ja im Prinzip.
Ja, ich hatte gelesen, dass dieses System mitunter ziemlich ineffizient werden kann, wenn das Wetter nicht mitspielt.
Das ist so. Auch hier, und die haben wohl auch diese adaptive Optik drin, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Das ist ja spezifisch dafür da, um die Wellenfront des Lichtes und damit auch die Fokussierbarkeit des Strahls, um die gegen die atmosphärischen Störungen zu korrigieren, genau.
Ja, genau, hätte ich jetzt auch gedacht. Dafür gibt es ja letzten Endes, also auch wenn die Atmosphäre kacke, also wenn die Wetterbedingungen kacke sind, gibt es genügend Gegenmaßnahmen, um dann zu justieren. Abgefahren. Also finde ich auch wieder super interessant. Ja, ein paar Sekundenbereich reicht ja auch, um eine annähernde Rakete, Drohne etc. Also Rakete ist jetzt in meinem Kopf das Schnellste wahrscheinlich, ne? Um's Kampf und untauglich zu machen. Das reicht ja.
Mhm. Du musst es hier natürlich auch wieder früh genug entdecken, ne?
Ja, klar.
Das spielt ja dann zusammen, ne? Okay, da fliegt was, ich habe noch genügend Zeit, fokussiere und gib ihm. Da hast du natürlich auch wieder den Nachteil gegenüber Raketensystemen, wenn die ineinander geschalten sind. Die können natürlich auch auf einen Blick mehrere Ziele bekämpfen, ne?
Ja.
Das ist so. Du kannst sicher parallel mehrere Raketen losschicken, parallel mehrere Laser, ist schon mal noch ein anderer Schnack. Und ich muss noch mal eins sagen zu dem, adaptive Optik hilft dir halt bei atmosphärischen Störungen, also auch wenn es Luftturbulenzen und sowas gibt. Wo es dir aber halt nicht so richtig helfen wird, ist, wenn du auch Nebel, Regen oder solche Sachen hast.
Ja.
Also dagegen bist du natürlich auch echt, echt anfällig.
Okay, das heißt, Laser ist eigentlich eine Gutwetterwaffe, ne?
Genau, hätte ich jetzt auch. Also Regen lässt sich nicht gegenkalkulieren, ne? Das ist, so präzise kann es ja nicht sein.
Ja, vor allem macht Regen, Regen macht halt auch Intensitätsleistungsverlust und es streut und alles. Das ist nichts, was du mit adaptiver Optik korrigieren kannst. Ja, das Licht ist halt einfach weg.
Da fällt mir gerade was ein, als Gegenmaßnahme gegen einen Laser kann man nicht einfach tatsächlich Gas ausströmen lassen um die Hülle, um diesen Fokuspunkt irgendwie zu verändern?
Also du würdest dadurch auf jeden Fall Intensität rausnehmen, weil du das Licht damit zur Streuung zwingst quasi. Es streut dann und verliert in seiner gerichteten Richtung definitiv Intensität, ja.
Ja, guck mal. Dann haben wir schon eine eventuelle Gegenmaßnahme.
Wäre aber nur auf dem Boden möglich, ne? Wenn du es im Weltraum, also wenn du jetzt dich bewegst im Weltraum und stößt Gas aus, dann fliegt's weg, ne? Es sei denn, du hältst das irgendwie magnetisch um dich rum, ne? Oder sehe ich das falsch?
Oh, du, da bin ich jetzt gerade nicht so im Thema. War gerade.
Ja, wenn ich mich bewege im Weltraum und ich stoße Gas aus, dann fliege ich weiter und das Gas ist, ne?
Sei denn, du hast die Düsen halt wirklich komplett über die Oberfläche verteilt. Und wir fangen wieder an zu spinnen. Das ist ein Thema für die Lore-Folge.
Genau. Bin ich ganz bei dir. Brauchen wir gar nicht so vertiefen. Aber noch eine spannende Frage hätte ich tatsächlich auf diese, also auch nochmal rückblickend auf Weltraum-Laserwaffen und die Distanz, ne? Klar ist mir, dass man je mehr Energie, je mehr Leistung, je größer die Linse und so weiter und so fort. Aber über wie viele Kilometer Entfernung oder 1000 Kilometer Entfernung sprechen wir denn aus deiner Sicht, wo das überhaupt noch Sinn macht? Jetzt haben wir immer relativ über nahe, ne? Du hattest immer so Beispiele genannt, da ist jetzt etwas so und so viel Kilometer oder 100 Meter entfernt. Und jetzt sag ich mal, ich möchte was auf dem Mond kaputt schießen und bin auf der Erde und möchte das tun. Ist sowas absurd?
So, eine Distanz von 384.400 Kilometern.
384.000 Kilometer.
Ja, 400, ne? 384.
Ja, darauf kommt es, glaube ich, nicht an.
okay, wenn du das sagst.
So.
Ey, machen wir das gerade wirklich im Götterkomplex, dass wir jetzt gerade versuchen herauszufinden, wie stark ein Laser von der Erde sein muss, um was auf dem Mond kaputt zu schießen? Ich liebe diesen Podcast.
Ich find's auch fantastisch.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, also genau, 384.000 Kilometer ist jetzt die Distanz und ich habe eine Optik, die ist jetzt einfach mal 5 Meter groß. Mhm,
ja, jetzt kommen wir schon so mehr in dem, was ich mir so vor, also ich, ne, mein Gigantismus fühlt sich wohl.
So, dafür brauchen wir dann eine Laserquelle in der Stärke von...
Ich finde es super.
Fühle mich gerade echt an diese Asteroiden-Folge erinnert.
Ja, es reicht noch nicht ganz, aber es geht so in die Größenordnung. So, das muss ich mal kurz Nullen zählen.
Zwei hast du. Okay.
Das ist schon eine ziemlich große Leistung. Warte, das sind, was kommt da? Das sind 500 Gigawatt optische Leistung.
500 Gigawatt, Marty!
500 Gigawatt. Ja,
okay.
Aber also 500 Gigawatt ist, machbar, oder? Wie viel sind 500? Also,
also bei den aktuellen Wirkungsgraden wirst du dann das Dreifache nochmal an Abwärme haben.
Mhm. Okay. Das heißt, es wird warm.
Es wird ganz schön warm, ja. Ich glaube, okay. es wird sehr warm.
Okay, also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ist Laser tatsächlich eher eine Nahkampfwaffe, oder? Also eine, oder mittel, ich weiß ja nicht, was im Weltall Nahkampf oder Fernkampf ist. Wenn wir jetzt auf der Erde über 10 Kilometer reden, was ich, wie ich finde, schon eine wirklich hohe Distanz ist. Wenn man sich jetzt aber mal den gigantischen Platz da oben mal anschaut und sich das nochmal gewahr wird, dann muss man schon wirklich nah an das Objekt heran, die Bewegung verfolgen, um dann wirklich effizient schießen zu können. Ne?
Mit dem Absprungpunkt von der heutigen Zeit aus würde ich dir voll zustimmen. Mhm. Was jetzt in der Zukunft ist, welche Leistungen noch möglich sind, auch welche Wirkungsgrade noch möglich sind, ist, weiß ich nicht. Habe ich auch kein Gefühl, keine Prognose. Aber
wird spannend, das dann halt eben tatsächlich so in diesen Lore-Folgen nochmal genauer ins Auge zu fassen. Aber das war mir, also ich fand das jetzt super, dass du das nochmal so durch diese Rechnung darstellen konntest, damit man eben auch wirklich merkt, okay, also mit diesen Distanzen, was für einen immensen Unterschied das eben macht, wie viel Kraft man reinbringen muss. Du hast das mit der Abwärme gesagt, dass schon so dieser Schluss so ist, dass man sagt, okay, ne, auf je kürzer die Distanz, umso weniger Energieverbrauch habe ich und umso mehr Sinn macht das Ganze. Wird ja dadurch jetzt auch nochmal ganz klar. Ja, super cool. Finde ich, hat mir bisher auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele Irrtümer so in meinem Kopf gewaschen. Das hat mir richtig Freude bereitet.
Sehr schön, das freut mich.
Also wir sind ja aktuell in der wirklich beschissenen Situation, dass gerade ein furchtbarer Angriffskrieg in der Ukraine stattfindet. Und dort ist ja auch der Kampf der Drohnen auch einfach ein riesiges Thema. Ich denke mal, dass wir da auch alle sehr sensibilisiert sind und man irgendwie schon merkt und versteht, man versucht irgendwie Gegenmaßnahmen auch zu entwickeln und anscheinend scheint der Laser dort auch irgendwie seinen Platz gefunden zu haben, auch in unserer jetzigen Zeit schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, und da schließe ich mich Orti an, du hast mir auf jeden Fall echt die Rübe gewaschen. Ich habe wirklich gemerkt, wie ich habe erst gedacht, ich habe es verstanden. Und dann kam so eine richtig bescheuerte Frage von mir vorhin und ich habe wieder gemerkt, nee, also irgendwie bin ich da out of focus, um mal kurz beim Laserbild zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz bin ich mal wieder nicht unschlauer aus dieser Folge rausgegangen. Du hast ja auch wirklich einen gigantischen Stapel an Informationen uns wieder dahingelegt.
Ich habe noch mehr.
Hör mal, das war nur das Intro.
Ich habe noch nicht die Space-Based Laser Weapons vorgestellt.
Oh Gott, jetzt wird es ja noch spannender. Okay.
Es befinden sich weltraumgestützte Space-Based Lasers in der Entwicklung. Und auch hier sind solche Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin weit, weit vorne. Allerdings ist nach dem jetzigen Stand die praktische Anwendbarkeit doch ziemlich gering.
Wahrscheinlich wegen den Solarpanels und sowas. Ne? Also wahrscheinlich die Energie...
Die Abwärme meinst du, ne?
Nee, tatsächlich Bereitstellung der Energie.
Genau, also ich habe ja eben, so denke ich, den Stand der Technik, kein Kraftwerk auf dem Satelliten, sondern eben ein Solarpanel und das kann nur begrenzte Energie herstellen, um dann einen Laser mit entsprechender Kraft zur Verfügung zu stellen. Ja, genau, also das wird es eben sein, ne?
Das zweite wird dann schon, Niklas, ich glaube, da hast du, glaube ich, auch recht.
Ja, die Abwärme,
also genau, wenn du die Energie dann mal hättest, dann müsstest du dann die Abwärme auch irgendwie loskriegen. Und das wird sicherlich auch ein Problem werden. Aber es gibt noch ein paar Vorteile, die jetzt wirklich space-based spezifische Laser haben und die jetzt auch im Space agieren. Also jetzt zum Beispiel Richtung Satelliten oder andere Objekte, die sich im Weltraum befunden. Hier, wir hatten es vorher schon mal, ich habe jetzt keine atmosphärischen Störungen mehr hier. Ne? Der Laser kann wirklich komplett störungsfrei laufen, nahezu komplett störungsfrei. Was auch schön ist, das kann von Vorteil sein, kommt ein bisschen aufs Szenario an, du erzeugst keine Trümmer.
Ah, okay.
Das, was jetzt normale Raketen oder irgendwas tun würden, da wird ein riesiges Trümmerfeld hinterher entstehen. Durch die Rakete, durch den Satelliten und so weiter. Wenn du das jetzt gezielt einen Angriff auf einen Flugkörper, auf einen Satelliten oder irgendwas machst mit einem Laser, kannst du das Trümmer freigestalten. Falls dich Trümmer für dich selber auch stören sollten, wenn du da selber oben noch andere Objekte rumfliegen hättest.
Aber das verstehe ich nicht. Warum ist das trümmerfrei? Jetzt kommt etwas auf mich zu, ich mache einen Punktlaser drauf und zerschneide das zum Beispiel in zwei Hälften. Ganz doof, dann fliegen die zwei Hälften immer noch durch die Gegend.
Ich habe das so verstanden, dass wenn du diesen Laser halt fokussiert da drauf hast, erstmal ein Loch brennst und dann die Technik da drin zerstörst. Wenn du fliegende Objekte wie Raketen hast oder sowas, hast du noch die kinetische Energie in Bezug auch auf die Atmosphäre. Sondern fetzt das Ding auseinander, weil die G-Kräfte einfach so krass sind. So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, also du hast nicht das, wenn du jetzt wirklich eine Rakete oder irgendwas drauf schießt, dann hast du ja hinterher Millionen Trümmerteile von der Rakete, von dem Objekt, was du abgeschossen hast und so weiter.
Ja, das verstehe ich. Die rasseln auf mich nieder.
Rasseln auf dich nieder, können aber auch, wenn du jetzt mal zum Beispiel daran denkst, dass du da oben ja noch andere Satelliten hast, die jetzt deine sind und die willst du nicht zerstören. Die willst du nicht irgendeinem Space Debris aussetzen, also diesen ganzen Trümmerteilen, weil das einfach Kollateralschäden für dich selber sein könnte. Für deine eigenen Sachen, die du da oben noch hast, dann hättest du das umgangen, wenn du Laser einsetzt, weil du deutlich Trümmerteile ärmer da rausgehen würdest.
Es sei denn natürlich, du würdest ein System treffen, das unter Druck steht und dann würde das ganze Ding auseinandersprengen.
Genau, aber das wird es in der Regel nicht tun, wenn du es mit Laserstrahlen beschießt. Das ist halt, wie du sagst, du hast da halt eine Art Schmelzprozess, was da passieren wird, vielleicht ein Schneidprozess oder sowas. Du setzt das Ding außer Gefecht, außer Betrieb, aber du lässt es nicht explodieren.
Ah, okay, guck mal, auch schon wieder etwas. In meiner Vorstellung war das nämlich so, ich schieße da mit dem Laser drauf auf die Rakete und lass sie dann detonieren zum Beispiel. Ne? Dadurch, dass dann, was weiß ich...
Okay, bei Sprengkörpern wirst du recht haben.
Ja, genau. Deswegen fragte ich das gerade. Also wenn es jetzt eine Rakete ist ja ein klassischer Sprengkörper, der auf mich zukommt. Ich schieße da ein Loch rein und dann macht der Puff. Und
ja, wir waren ja gerade bei Satelliten. Also ich weiß ja nicht. Also wenn die natürlich illegalerweise Raketen und Sprengstoff an Bord haben, dann könnte es natürlich knallen.
Klar, ist ne, also ich verstehe, klar, ne, wenn ich auf einem, also wenn ich ein Satellitensystem ausschalten möchte, ich treffe da drauf, dann entstehen keine Trümmer, sondern ich mache jetzt dieses Kommunikationssystem auf dem Satelliten kaputt, dann passiert da quasi sonst nichts, aber jetzt bei Gefechtskörpern oder sonst was. Ich musste das gerade in meinem Kopf nur irgendwie klarkriegen, weil ich hatte jetzt halt meine erste Intention war jetzt, eine Rakete kommt auf mich zu, ich schieße mit dem Laser drauf und das wäre trümmerfrei. Und dann dachte ich mir, warum das denn?
Ja, das vielleicht, das dann vielleicht tatsächlich nicht.
Okay,
gut,
dann ist mein Kopf wieder so, wie er sein soll, oder mein Verständnis davon. Ja, klar, aber das andere macht ja auch Sinn. Ne? Ich muss ja nicht immer das gegnerische Objekt zerstören, sondern es reicht ja, empfindliche Sachen mit einem Laser zu treffen, auszuschalten und sonst
das
etwas.
Du kannst ja auch auf die Solarpaneelen schießen oder so von dem, ne? Oder irgendwie, weiß ich nicht, auf die Ausrichtemechanismen oder so und die dadurch manövrierunfähig machen und solche Sachen. Ne? Du kannst ja mit dem Laser auch wirklich sehr gezielt an spezifischen Stellen arbeiten.
Mal angenommen, ich kenne das Objekt und wüsste, das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein Kriegsschiff oder whatever und ich weiß, wie es aufgebaut ist, dann kann ich natürlich auch dahin ballern, wo es dann zerfetzen wird.
Ja, genau. Also klar, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal eigentlich ein ganz klarer Vorteil, dass man zielgerichtet genau das treffen kann, was man möchte. Man sagen kann, mach mal die Funkantenne da weg. Ne? Und dann kann ich das tun, was vielleicht eben mit anderen Systemen deutlich ineffizienter wäre oder nicht so präzise. Ne? Mhm. Ja, klar.
Ich habe gerade schon was dazu gesagt zu deiner Recherche. Ich bin völlig erschlagen und völlig erfreut über das, was ich heute von dir gehört habe, was wir heute von dir gehört haben. Ich denke mal, dass sich das ein oder andere Bild des ein oder anderen Hörers in Bezug auf Laserwaffen im Weltall und auf der Erde auch ein bisschen verändert haben. Für mich persönlich sehr spannend, weil, wie gesagt, es ist ein aktuelles Thema, auch mal zu hören, wie funktionieren denn aktuelle Laserwaffen eigentlich und wie werden die eingesetzt. Unser Glück, dass Christopher Jahn auch ein bisschen was von seinem Fach versteht und uns da, wie ich finde, auch sehr gut durchgeführt hat. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich es verstanden habe. Bis zum nächsten Gespräch darüber, wenn ich wieder feststelle, okay, vielleicht fehlt dann doch die Hälfte an Wissen.
Kann ich nur zurückgeben. Ich dachte, wir sind heute in einer halben Stunde durch. Ne? So mein Vorverständnis. Ich finde das immer wieder super, ne? Dass man halt denkt, so keine Ahnung, was will man denn da groß zu erzählen? Da gibt es vielleicht 2, 3 Faktoren und mehr ist dann nicht. Und dann kommst du um die Ecke. Also wirklich möchte ich mich auch nochmal bedanken, weil das wirklich nochmal also fachlich so eine Bereicherung ist, mit jemandem da auch zu sprechen. Wirklich sagt so, ja, ne, das ist so und das unsere Recherchen sind ja immer so, wir vermuten das und keine Ahnung, die und die Quelle gibt es her, aber bei dir merkt man, dass da nochmal deutlich mehr Fleisch hintersteckt in dem, was du hier berichtest und so kommt man dann auf mal eben fast 1,5 Stunden für so ein Thema, das hätte ich im Leben nicht gedacht und ja, ich habe es mehrfach schon gesagt, ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ich vorher gedacht habe zu glauben, sind revidiert, danke dafür, es ist immer schön, wenn wir das erreichen können im Götterkomplex.
Das freut mich voll zu hören. Ganz vielen Dank euch.
Wir haben etwas über Laserwaffen gehört. Wir sind gerade in der ersten Konzeptfolge zum Thema Krieg und Konflikte im Weltall und im Götterkomplex. Und unser neuer Mitgott Christopher hat heute quasi seine Feuertaufe erlebt. Mit seiner Lasertaufe. Sehr schön. Sehr cool. Ich finde, das war eine wirklich spannende Nummer. Ich freue mich schon auf die nächsten Konzeptfolgen in den nächsten Wochen. Bis dahin werden wir uns wahrscheinlich noch mal ein paar Mal damit auseinandersetzen, wie wir jetzt den Laser in das Götterkomplex-Universum implementieren wollen. Bis dahin wird aber mit Sicherheit noch ein bisschen Wasser durch den Rhein fließen. Wir verabschieden uns nämlich jetzt. Wir wünschen euch da draußen erstmal einen schönen guten Tag, schönen guten Nachmittag, schönen guten Abend, je nachdem, welche Sternzeit gerade bei euch ist. Und wir verabschieden uns traditionell mit einem liebgemeinten Volllaser
Energie.
Piu, piu, piu. Die machen doch gar nicht piu.